Gewalt gegen Frauen ist, so würde ich sagen, die allerhäufigste Menschenrechtsverletzung, die alltäglich passiert und in vielen Bereichen als normal gilt. Darum ist es so schwer, sie zu erkennen und zu benennen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, der ehrenamtliche Podcast von Amnesty International Österreich. Ich bin Emily und nach einer knapp einjährigen Pause kehren wir mit einem neuen Team zurück und starten mit unserer heutigen Folge. Letzte Woche, am 8. März, war Weltfrauentag. Daher geht es heute um strukturelle Gewalt an Frauen. Ein Thema, über das man leider nie genug reden kann. Bei mir heute auf der gelben Couch, Philosophin und psychosoziale Beraterin Dr. Bettina Zehidner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sie machen so unglaublich viel. Es wäre, glaube ich, nett, wenn du dich einfach kurz selber vorstellst.
Das mache ich gern. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frauen beraten Frauen ist immer sehr froh, über unsere Arbeit zu berichten. Und ich denke, wir treffen uns da in einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Frauenrechte als Menschenrechte zu bestärken. Wichtiger denn je. Und zu meiner Person, ich bin Philosophin und habe einige Jahre im Gewaltschutzbereich gearbeitet, bei den Wiener Frauenhäusern, in der Wiener Frauenberatungsstelle der Frauenhäuser und bin seit lang 25 Jahren bei Frauen beraten Frauen, einem autonomen Verein. Es gibt uns heuer erstaunliche 45 Jahre lang, da sind wir sehr stolz drauf. Und ich bin nicht nur psychosoziale Beraterin dort und Projektmitarbeiterin, sondern auch im Vorstand, also versuche die Geschicke des Vereins gut zu lenken. Und meine philosophische Seite zeigt sich dann mehr in Lehrveranstaltungen an der Uni, wo ich Brücken zu schlagen versuche zwischen feministischer Theorie und Praxis. Ich habe gemeinsam mit Kolleginnen Lehrveranstaltungen, zum Beispiel mit Gerlinde Maurer zum Thema Femizid auf der Soziologie und am Institut für Gender Studies immer wieder. Genau, wichtig ist mir generell auch die Dinge, die wir in der Frauenberatung von Frauen als Probleme hören, in die Welt zu tragen. Also Öffentlichkeitsarbeit ist ganz was Wesentliches in unserer Arbeit und ich möchte gern möglichst viel davon als Sprachrohr auch schreiben, in Gremien einbringen, auch in politischer Arbeit wirksam werden, um Frauenrechte als Menschenrechte gut zu positionieren.
Das klingt alles sehr beeindruckend und sehr spannend, auch schon eine sehr lange Zeit. Es freut mich natürlich, dass Sie dann heute bei uns sind und das so auch in die Welt tragen können. Heute geht es ja um strukturelle Gewalt. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, was ist strukturelle Gewalt denn eigentlich?
Das ist ein wirklich spannender Begriff und wie mit so vielen Begriffen geht es halt um die Arbeit an diesem Begriff. Er gibt uns einerseits wichtige Möglichkeiten, Dinge zu benennen, die ohne diesen Begriff unbenannt blieben, dass eben strukturelle und gesellschaftliche Bedingungen die individuelle Situation beeinflussen. Also in der Frauenberatung gehen wir davon aus, dass kein Problem rein individuell zu lösen ist. Und wir gehen als feministische Beratungsstelle davon aus, dass gesellschaftliche Verhältnisse unser individuelles Sein gestalten, mitgestalten. Und darum beziehen wir diese gesellschaftlichen Bedingungen, in denen Frauen leben, mit ein. Strukturelle Gewalt soll bezeichnen, dass es gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle Bedingungen und Zusammenhänge gibt, die personale Gewalt, direkte Gewalt ermöglichen. Die Politologin Birgit Sauer spricht davon, dass unterschiedliche Verletzungsmacht und Verletzungsoffenheit geschaffen wird von gesellschaftlichen und politischen Strukturen. Im Sinne von der Begrifflichkeit, es ist ein wichtiger Begriff, um etwas sichtbar zu machen, was vorher nicht sichtbar war. Ungleiche Verhältnisse, ungleiche Bezahlung für dieselbe Arbeit, ungleicher Zugang zu Bildungschancen, Armut, Altersdiskriminierung, Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung, Diskriminierung aufgrund anderer Hautfarbe als der Weißen, Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Viele Diskriminierungskategorien wirken zusammen. Und es soll eben deutlich werden, dass die direkte personale Gewalt eingebettet ist in diesen Strukturen und diese leichter ermöglichen, legitimieren, ungestraft, unbesprochen lassen kann. Die Schwierigkeit des Begriffs halte ich im Begriff Verantwortung fest. Also grundsätzlich üben Menschen Gewalt aus und nicht Strukturen, aber Strukturen können eben Gewaltausübung von Menschen an Menschen erleichtern, fördern, legitimieren und in Vergessenheit geraten lassen.
Es ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da wundere ich mich dann, Es ist ja doch irgendwie noch ein Tabuthema. Wieso ist es denn ein Tabuthema, wenn es ja ein gesamtgesellschaftliches Problem ist?
Gerade deswegen. Also weil es wirklich im Herz unserer Gesellschaft steckt, im Herz unserer patriarchalen Familienkonstruktion, im Herz unserer Beziehungen. Es ist immer wieder grauenhaft, schmerzhaft für Frauen zu entdecken, dass ihr Partner, der sie eigentlich, den sie gewählt haben, der sie liebevoll und fürsorglich behandeln sollte, gerade der Gewalttäter ist. Gerade der, der sie kontrollieren, besitzen, ausbeuten und quälen will. Und gerade weil es im Herzen unserer Beziehungen und unserer Gesellschaft und Kultur diese Gewalt gibt, darum soll sie nicht besprochen werden. Es würde unser ganzes Gefüge in Frage stellen, unsere ganze Art zu leben, Beziehungen zu führen, Familien zu gründen, diese wieder aufzulösen. Das ist ein wirkliches Herzstück.
Du arbeitest ja in der Beratungsstelle des Vereins Frauen beraten Frauen. Welche Arten von Gewalt, welche Formen von Gewalt begegnen dir denn in deiner Tätigkeit am häufigsten?
Also Frauen kommen mit allen Formen von Gewalt zu uns in die Beratungsstelle und das ist auch richtig so. Je früher sie kommen, desto mehr können wir noch Handlungsfähigkeit erweitern. Die häufigsten Formen der Gewalt, die zu uns getragen werden, sind psychische Gewalt, ökonomische Gewalt, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt und neu, Cybergewalt. Cybergewalt, Gewalt im digitalen Raum, ist unser Jahresschwerpunkt bei unseren Projekten. Wir bieten Webinare an zur psychischen Selbstverteidigung, weil eben Gewalt in Form von Stalking, Bilder unrechtmäßig verwenden, Kontrolle, alle möglichen Formen von digitaler Gewalt uns eben auch beschäftigen, gerade bei Fällen von Gewalt, die auch offline schon stattgefunden hat. Da bietet online eben die Möglichkeit, das noch zu verstärken und zu verlängern, auch über die Trennung hinaus. Diese Formen der Gewalt werden ergänzt durch die sogenannte institutionelle Gewalt. Das heißt, wenn Frauen uns berichten, dass sie nicht ernst genommen wurden von den Institutionen, die sie ernst nehmen sollen, von Polizei, von Gericht. Wenn sie berichten, dass ungerechte Urteile gesprochen wurden, dass aufgrund von Nichtigkeiten Strafverfahren nicht mal eingeleitet wurden oder niedergelegt wurden. Das sind extreme Enttäuschungen und das macht es eben auch so schwer, die tatsächlich personale Gewalt auch entsprechend zu sanktionieren. Denn das wäre nötig, dass es eben deutlich wird, so kannst du dich nicht verhalten. Das muss eine klare Grenze sein und muss klar benannt werden und muss klare Sanktionen erfahren. Auch von unseren Institutionen, Polizei, Gericht, Familiengerichtshilfe und allen anderen.
Sehr spannender Punkt. Dazu habe ich später noch ein paar Fragen. Zuerst wollte ich Sie noch fragen, wir wissen, dass die Identität der Frauen wichtig ist und dass sie geschützt werden müssen. Wäre es möglich, dass du uns eine Geschichte erzählst aus deiner Tätigkeit, wo nicht zu viele Details preisgegeben werden von der Frau? Also, dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, wenn jetzt jemand zu dir kommt, mit was er da denn genau kommt.
Also viele Frauen kommen zu uns mit der Frage, ist das schon Gewalt, was sie erleben? Also es fällt uns auch schwer, diese Gewalt tatsächlich zu erkennen und zu benennen, weil sie so normalisiert ist. Gewalt gegen Frauen ist, so würde ich sagen, die allerhäufigste Menschenrechtsverletzung, die alltäglich passiert und in vielen Bereichen als normal gilt. Darum ist es so schwer, sie zu erkennen und zu benennen. Und mit dieser Frage, ist das schon Gewalt oder bilde ich mir das ein oder habe ich selbst Schuld oder ist das eh was Übliches? Das ist ein ganz häufiger Anlasspunkt. Und dann erzählt mir die Frau vielleicht, dass sie eine Beziehung am Anfang als sehr schön erlebt hat. Vielleicht war sie verliebt und hat sich gedacht, das ist genau der Mensch, mit dem ich zusammen sein will. Und nach einiger Zeit, zum Beispiel, wenn sie zusammengezogen sind, zum Beispiel, wenn sie geheiratet haben, zum Beispiel, wenn sie gemeinsame Kinder haben, entwickelt sich immer mehr Besitzdenken, Kontrolldenken. Der Partner will immer mehr, dass es nach seinen Regeln geht, nicht nach ihren. Ihre Bedürfnisse werden ignoriert, werden als verrückt dargestellt, ihre Gefühle zählen nicht. Wenn beschimpft oder abgewertet wird, heißt es am nächsten Tag, das bildest du dir ein, das habe ich nie so gesagt, du bist ja verrückt, du brauchst ja Behandlung. Es wird vielleicht das Handy kontrolliert, mit wem schreibst du da, das hast du nicht zu tun, du hast nur mit mir Kontakt zu haben, diese Freundin triffst du sicher nicht mehr, da schimpft dir ja nur über die Beziehung, das geht niemandem was an, was in unserer Beziehung passiert, erzähl ja nichts drüber, auch deine Eltern sollst du nicht mehr treffen, wenn du ihnen sowas erzählst. So diese Isolation kommt oft raus und dann, das macht es auch so schwer, dann eben das zu erkennen, was da gerade passiert. Weil das sind eben so schleichende Anfänge. Das würde noch unter psychische Gewalt fallen. Wenn es aber systematisch und angsterzeugend ausgeübt wird über längere Zeit, dann tatsächlich kann sich's eben auch in andere Gewaltformen weiterentwickeln. Und diese Isolation, die wollen wir klarerweise durchbrechen mit unseren Angeboten bei Frauen beraten Frauen, dass wir Frauen einladen, zu uns zu kommen, in einen offenen Raum, um gemeinsam nachzudenken. Die Frauen müssen noch nicht wissen, was ihre Frage ist, was ihr Problem ist. Sie können sich hier in Ruhe mit uns unterhalten. Sie können sich orientieren, sammeln, Gefühle zum Ausdruck bringen, weinen, toben, wüten. Das ist alles erlaubt. Und gemeinsam können wir vielleicht neue Perspektiven finden, die sie allein nicht gefunden hätte. Das heißt, wir würden dann vielleicht ansetzen mit, naja, diese und diese Dinge würden wir als Frauenberatung Gewalt nennen. Wie ist denn das für Sie, wenn wir das miteinander Gewalt nennen? Was heißt das für Sie? Was könnten wir dann tun? Und dann gibt es verschiedene Strategien, damit umzugehen, egal ob die Frau das so nennen will oder nicht. Wir sind da für sie zur eben Unterstützung und um die Handlungsfähigkeit zu erweitern. Das ist eigentlich der Fokus all unserer Angebote, sei es Einzel- oder Gruppenangebote. Viele Frauen schreiben uns auch. Viele wollen anonym bleiben, sie schreiben uns in der Online-Beratung. Da können lange und intensive Beratungsprozesse entstehen und die Frauen, die die Gewalt eben aus Scham nicht erzählen wollen, direkt von Angesicht zu Angesicht, um nicht gleich eine Reaktion zu haben, die können dann mit uns schreiben und sich auch in dieser Form Unterstützung holen. Und vielleicht gibt es dann die Idee, naja, wenn nach längerer Zeit die Beziehung nicht sich verbessert hat, das Verhalten des Partners halt nicht in ihrer Macht liegt, weil sie kann das nicht steuern. Das wird oft behauptet, aber das ist nicht so. Wir können nur unser eigenes Verhalten steuern und sind auch nur für unser eigenes Verhalten verantwortlich. Dann kommen sie vielleicht auf die Frage, naja, wie wäre denn das mit einer Trennung? Dann können wir das besprechen. Ja, wie wäre das? Was wäre vielleicht erleichternd dran, wenn sie getrennt sind? Was würden sie vermissen? Was wäre schwierig? Wie würden sie es mit den Kindern machen? Also wir versuchen eben Wege und Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten gemeinsam zu entwickeln. Auf die individuelle Situation, wie die Frau das gern hätte. Und das zur Sprache bringen ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, um anders und besser damit zurechtzukommen, was mich belastet.
Gibt es denn bestimmte Gruppen von Frauen, die besonders stark von dieser strukturellen Gewalt betroffen sind? Also kann man da irgendwie ein Muster erkennen oder eine bestimmte Gruppe von Frauen?
Also es ist tatsächlich ja so, dass die Differenzierung immer so wichtig ist bei Begriffen. So wie bei struktureller Gewalt. Klarerweise ist nicht jede Struktur Gewalt. Ganz im Gegenteil, Strukturen können auch Sicherheit bieten. Sie können Menschenrechte garantieren oder sie können sie eben in Frage stellen. Ganz bestimmt sind bestimmte Gruppen von Frauen mehr von struktureller Gewalt betroffen, weil ja diese Diskriminierungskategorien eben einander verstärkend zusammenwirken. Also Armut, Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung, vielleicht auch religiöse Überzeugung. All diese Dinge sind sehr wesentliche Kategorien, wo Diskriminierung stattfinden kann. Nicht muss, aber kann. Und in all diesen Bereichen ist natürlich Geschlecht nochmal eine Kategorie. Also auch wenn ich aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert werde als Mann, ist es möglich, Gewalt gegen die Partnerin auszuüben. Auch wenn ich als weiße Frau diskriminiert werde von meinem Mann, weniger verdiene als er, vielleicht die unbezahlte Sorgearbeit übernehme, ist es möglich, dass ich eine illegalisierte Frau als Putzkraft habe, die bei mir keine guten Bedingungen hat, die ich nicht gerecht bezahle. Es geht quer durch, das ist die Intersektionalität. Die Kategorien wirken miteinander, durcheinander, deswegen ist die Differenzierung so enorm wichtig.
Als Außenstehende ist es oft schwer zu verstehen, warum die Frauen denn bei ihren Partnern bleiben, wenn sie zu ihnen kommen und wenn sie herausfinden, okay, es handelt sich um Gewalt. Warum fällt es denn so schwer zu gehen?
Und warum fällt es so schwer zu gehen? Auch da kommt eben genau wieder die strukturelle Gewalt ins Spiel. Denn wenn ich zum Beispiel finanziell abhängig bin von meinem Partner, weil meine Arbeit gesellschaftlich weniger wert ist, weniger Geld dafür bezahlt bekomme oder weil ich die unbezahlte Sorgearbeit für die Kinder übernommen habe und ihm ermöglicht habe, ein Vollzeiteinkommen, wenn ich diese finanzielle Abhängigkeit habe, dann kann ich mich schwerer trennen. Und es ist eine ganz unmögliche Position zu sagen, du bist schuld daran, hättest du dich halt schneller getrennt. Es gibt Frauenhäuser, es gibt ganz tolle Gesetze. Ja, das stimmt, das gibt's alles und das ist enorm wichtig. Aber man muss tatsächlich die Strukturen bedenken, die Bedingungen, in denen Frauen leben. Und es ist nicht leicht, von außen zu sagen, na, trenn dich halt. Das braucht Mut, das braucht Kraft, das braucht finanzielle Ressourcen, das braucht Aufenthaltsrecht, unabhängig vom Partner, das braucht eine Existenzgrundlage. Und natürlich braucht es auch psychisch sehr viel, denn vielleicht liebe ich diesen Partner immer noch, vielleicht gibt es einfach auch sehr positive Aspekte an ihm, gute Zeiten, die man gemeinsam geteilt hat. Man hat vielleicht gemeinsame Kinder, wo man eben von der Gesellschaft hört, du darfst doch die Familie nicht zerstören. Also viele, viele, viele unterschiedliche Normen prallen da auf Frauen ein, die sie erfüllen sollen und auch wollen. Und das macht es so schwierig, den eigenen Weg da durchzufinden, durch diesen Dschungel. Da kommt dann die Beratung dazu, Einzelangebote, Gruppenangebote, wo man sich austauschen kann und eben genau darüber ins Gespräch kommen kann, was oft so schwierig ist mit nahen, bekannten Menschen. Weil die sind meistens auf irgendeiner Seite oder sagen dann, du musst dich trennen oder du darfst dich nicht trennen. Das sagen wir nicht in der Frauenberatung. In der Frauenberatung geht es darum, was die Frau will und was sie besprechen will, das besprechen wir. In ihrem Tempo, nach ihren Bedürfnissen.
Ein sehr guter Ansatz. Man hört ja oft, sie ist ja selber schuld, warum hat sie sich nicht getrennt, genau, alles, was du gerade aufgezählt hast.
Genau, diese Individualisierung ist auch das Problem. Das ist eben dieses Abschneiden der strukturellen Bedingungen, dass ich nur das Individuum sehe und die könnte ja völlig frei und selbstbestimmt leben. Ja, das ist das Ziel. Aber wenn ich unter Bedingungen lebe, die das verunmöglichen, dann kann ich das eben nicht. Und vielleicht auch noch eine sehr wichtige Differenzierung zwischen Macht und Gewalt. Ich finde es, weil wir zuerst gesprochen haben über Differenzierung von Begriffen, sehr, sehr wichtig, nicht alles als Gewalt zu bezeichnen. Das wäre nicht hilfreich. Es gibt Machtverhältnisse, die Gewalt begünstigen. Unterschiedliche Macht zu haben, heißt aber immer noch miteinander in irgendeiner Form zu sprechen, in Verhandlung zu sein. Weil Macht braucht ja auch Zustimmung. Und Macht kann auch Gegenmacht erzeugen, wie wir von Foucault wissen. Macht kann auch wechseln. Das ist ein wechselseitiges Verhältnis. Während Gewalt ein einseitiges Verhältnis ist. Die bringt zum Schweigen, die will verletzen, besitzen, kontrollieren, töten. Die fragt nicht nach, die verhandelt nicht. Und diese Differenzierung ist auch so extrem wichtig. Vielleicht ein weltpolitisches Beispiel dazu nehmen darf, das so gut widerspiegelt diese Opfer-Täter-Umkehr, die dauernd passiert. Wenn der amerikanische Präsident Trump Zelensky als Diktator und Kriegstreiber benennt, dann macht er genau diese Umkehrung. Also einen Angriffskrieg nicht als solchen zu benennen, das ist genau die Strategie, die Putin auch hat. Angriffskrieg heißt Angriffskrieg und nicht Konflikt. Und genau das erleben auch die Frauen im Privaten. Es wird dann gesagt, das ist ja nur ein Streit, das ist ja nur ein Konflikt. Könnt ihr das nicht lösen miteinander, friedlich? Nein, eben nicht, weil einer der beiden Partner, sei es weltpolitisch, sei es im privaten Bereich, eben deutlich mehr Macht hat, dem anderen Bedingungen diktieren kann. Und diese individuelle Schuldzuschreibung und Täter-Opfer-Umkehr, das erleben die Frauen auch so oft. Und da stehen wir absolut klar parteilich auf ihrer Seite. Also da wird nicht geschwurbelt von Neutralität, denn angesichts von Gewalt gibt's keine Neutralität. Wenn ich bei Gewalt keine Position beziehe, dann stärke ich den Aggressor, dann stärke ich den Gewalttäter. Das ist Mittäterschaft. Und wir von Frauen beraten Frauen stehen ganz klar auf der Seite der gewalterlebenden Person und gegen die Gewaltausübung. Das ist parteiliche feministische Beratung.
Wie sieht es denn mit der aktuellen Gesetzeslage in Österreich aus? Also wie steht es da um den Schutz der Frauen vor Gewalt?
Es gibt in Österreich sehr, sehr gute Gewaltschutzgesetze, auch schon lang. Sie werden auch immer wieder noch verbessert. Aber es hängt oft an der Ausführung dieser. Also Polizei, Gericht, Staatsanwaltschaft, Familiengerichtshilfe, all die beteiligten Institutionen müssen natürlich diese Gesetze anwenden. Und ohne Schulung, ohne wirkliches Wissen um Gewaltdynamik, wie schwer es ist für Frauen, das zu benennen, welche Rückschläge es auch geben kann im hin, wieder raus aus der Beziehung, wieder rein in die Beziehung, nochmal versuchen, all diese Gewaltdynamiken nicht zu kennen, nicht geschult zu sein, hat oft zur Folge, dass es nicht gut angewendet wird, das Gewaltschutzgesetz. Wir haben ja die Möglichkeit der Wegweisung einer gewaltausübenden, einer gefährdenden Person aus der Wohnung, egal ob die Wohnung dieser Person gehört oder nicht. Das ist wirklich revolutionär. Das ist was ganz Besonderes und Wichtiges, weil ja früher das Private geschützt wurde vom Staat. Und die Frage ist, wer wird da geschützt? Frauen und Kinder offenbar nicht, sondern der Pater Familias, eben eine patriarchale Lösung von privat als geschütztem Raum. Und wie wir wissen, das Private ist politisch, da ist es eben notwendig, tatsächlich die gewaltausübende Person wegzuweisen. Und diese Möglichkeit haben wir. Aber wenn eine Frau die Gewalt erlebt und die Polizei holt und zum Beispiel nicht gut Deutsch kann oder sie ist in heller Aufregung, weil es eben diese Gewalt gegeben hat, sie kann sich nicht klar artikulieren, sie ist extrem emotional, sie schreit vielleicht, sie ist vielleicht sogenannt hysterisch, was alles verständlich ist, wenn ich gerade bedroht, gewürgt, geschlagen wurde, dann kann es in manchen Fällen dazu kommen, dass die Polizei entweder nicht die Wegweisung ausspricht, weil sie sagt, ist ja nur ein Konflikt, ist ja nur ein Streit, richtet euch das selber miteinander. Oder in manchen Fällen verwenden tatsächlich auch Gefährder selbst dieses Gesetz. Also wenn zum Beispiel eine Frau sich endlich mal gewehrt hat und ihm einen Kratzer zugefügt hat, dann zeigen viele Männer das sofort der Polizei und wir haben immer wieder Frauen in unserer Beratungsstelle, die weggewiesen wurden, weil sie sich minimal gewehrt haben gegen jahrelange Quälerei. Und das dürfte eigentlich nicht passieren. Man müsste so gut geschult sein oder Personen, die geschult sind, hinzuziehen, dass eben das Gewaltschutzgesetz mit der Wegweisung aus der Wohnung wirklich die gefährdende Person betrifft und nicht diejenige, die Opfer ist dieser Gewalt oder sich gewehrt hat.
Passend dazu wurde ja im Regierungsprogramm vor knapp anderthalb Wochen ein neuer nationaler Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen erarbeitet. Was findest du denn besonders wichtig? Was sollte dort unbedingt beachtet werden in diesem nationalen Aktionsplan?
Also da gibt es auch eine ganze Liste, die schon erarbeitet ist. Wir von Frauenberaten Frauen sind auch in dieser Arbeitsgruppe dabei im Frauenministerium. Die geht hoffentlich weiter. Ich bin ganz zuversichtlich. Die neue Frauenministerin macht Hoffnung, auch die neue Außenministerin macht Hoffnung. Also wir haben da, glaube ich, Grund, auch zuversichtlich zu sein. Und die ganzen Punkte kann ich jetzt nicht auflisten, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist eben die Schulung von Polizeibeamtinnen, von Staatsanwältinnen, von Richtern und Richterinnen zum Thema Gewalt. Also es gibt viele wichtige Entwicklungen in diesem Bereich, weil gerade im Familienrecht ebenso wie im Strafrecht Gewalt tatsächlich oft noch nicht als solche erkannt und sanktioniert wird, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Aber wir arbeiten klarerweise daran, dass das mehr der Fall ist und dass Personen dieses Wissen in ihren Ausbildungen haben, auch Support haben, auch das gibt's. Polizei hat auch tatsächlich Personen, langsam geht das los, die eben Polizeibeamte beraten bei ihren Einsätzen und das ist sehr, sehr wichtig. Und neben dieser Schulung, damit Gewaltschutzgesetze und auch strafrechtliche Sanktionen gut durchgeführt werden, würde ich sagen, dass tatsächlich Bildungsarbeit ein Knackpunkt ist. Je früher, desto besser tatsächlich. Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, alle Schulstufen logischerweise durch, am besten im Kindergarten beginnen, dass eben klar ist, Gewalt darf nicht sein. Ich kann mit meinen Emotionen auf so vielfältige Weise umgehen. Das kann man lernen. Das können Mädchen und Buben lernen. Und bitte nicht nach dieser schrecklichen, hegemonialen Männlichkeitsvorstellung, man soll halt nicht weinen und nicht schreien und keine Bedürfnisse haben. Nein, klar, wir weinen und schreien alle mal und das ist gut so und wir haben Bedürfnisse, aber die drücken wir sprachlich aus, die drücken wir in unterschiedlichster Form aus, aber nicht wenden wir sie gegeneinander. Das wäre das Ziel einer gewaltfreien oder einer Erziehung zur Gewaltfreiheit. Und ich denke, da ist ganz was Wesentliches notwendig, um dieses Umdenken in der gesamten Gesellschaft zu erreichen, dass ich mich klar gegen Gewalt positioniere.
Also auf jeden Fall auf Prävention setzen. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem in der Gesellschaft, dass wir immer versuchen, das jetzt anzugehen und nicht nachdenken, okay, wo könnte man denn ansetzen, dass es dann für später besser wird.
Ganz genau.
Wichtiger Punkt, ja.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich die Prävention ja die Wurzel von allem, dass es eben in Zukunft weniger oder gar keine Gewalt gibt. Utopisch darf man immer denken. Und es ist sehr spät, wenn man erst eben mit Polizeieinsatz oder Frauenhaus oder Gewaltschutzzentrum einsetzt. Das sind top wichtige Organisationen, die unbedingt massiv gefördert gehören, aber genauso Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die eben präventiv wirken wollen, die gewaltpräventiv, armutspräventiv wirken wollen und wo es wirklich auch darum geht, dass Frauen und Mädchen ihre eigene Wahrnehmung ernst nehmen. Das ist, glaube ich, auch ein Kernbereich unserer Arbeit, die eigene Wahrnehmung, das eigene Urteilsvermögen ernst zu nehmen. Weil genau das wird ja vom Gewalttäter in Frage gestellt. Nein, ich konnte ja gar nicht anders. Du hast mich provoziert. Ich habe das so nie gesagt. Ich habe das so nie getan. Das bildest du dir ein. Also genau diese Verunsicherung, sogenanntes Gaslighting, gibt es auch einen Begriff für diese Manipulation. Das wollen wir aufdecken, sichtbar machen. Und sobald ich erkenne, was da passiert, kann ich mich eben auch selbstbestimmt dagegen stellen.
Ein weiter wichtiger Punkt, es wird oft so dargestellt, als würde Gewalt an Frauen hauptsächlich durch Migranten ausgeübt. Findest du nicht, dass diese Darstellung eine diskriminierende Aussage ist, die von der strukturellen Gewalt in Österreich ablenkt?
Absolut, so wird es auch verwendet. Das ist wieder diese schwierige Differenzierung. Das Problem ist ja die patriarchale Gewalt und nicht wer die ausübt, woher die Person kommt, die das ausübt. Auch wir alle haben Patriarchat in unserem Kopf. Das muss ja erst aufgespürt werden. Darum ist es so wichtig, dass wir auch im Team eben Selbsterfahrung, Intervision, Supervision machen, damit wir unsere eigenen Flecken, die da auch nicht diskriminierungsfrei oder nicht machtfrei sind, nicht in der Beratung fortsetzen. Weil das passiert, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich meine eigene Sozialisation einfach mitbringe. Dass es dann normal ist, wenn der Mann halt mal am Tisch schaut und normal ist, wenn die Frau dazu kuscht, sage ich jetzt sehr platt. Und das ist das enorm Wichtige, dieses sich bewusst werden, was sind denn die patriarchalen Strukturen, Werte, Normen, die wir selber im Kopf haben. Und nur wenn ich mir da klar bin, kann ich eben auch den Menschen, die zu uns kommen, so entgegentreten, dass ich klar mache, das hat hier keinen Platz. Da muss ich selber eben auch keinen Platz dafür schaffen, keinen Platz für Gewalt gegen Frauen. Dann funktioniert's. Der Feind ist keine Person aus dem Ausland, der Feind ist nicht der Islam, der Feind ist das Patriarchat. Also ein patriarchaler Islamismus ist klarerweise ein Problem, so wie auch eine patriarchale Opus Dei-Haltung in der katholischen Kirche, evangelikale Freikirchen im Trumpland natürlich ein Problem sind. Aber es geht nicht um die Herkunft, es geht um die patriarchale Haltung, die Frauen als weniger wert bewertet und sie als Besitz von Männern betrachtet, sie kontrollieren, ausbeuten und nach eigenem Gutdünken verwalten will.
Wir hatten jetzt ganz oft das Wort Patriarchat. Sie haben es schon ein bisschen erklärt. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was das Patriarchat eigentlich ist?
Also auch zum Patriarchat gibt es natürlich viele, viele interessante Definitionen. Ich würde mal sagen, Patriarchat ist die Denk- und Handlungsweise, wo das Männliche als dominant gesetzt wird. Das Männliche muss nicht unbedingt in Männerkörpern stattfinden, aber die männlichen Werte. Also hegemoniale Männlichkeit wäre eine Männlichkeit, die eben rein entweder oder denkt, binär denkt. Männlich ist die Vernunft, die Klarheit, die Ratio. Und das Weibliche wäre dann das Abzuwertende, das Gefühl, das Irrationale, das Körperliche, das Leiblich, Vergängliche. Das kann zugeschrieben werden eben wieder Männern und Frauen. Es gibt dann Abwertungen schwuler Männer, es gibt Abwertungen von nicht-binären Personen. All das ist Patriarchat. Das Männliche als Norm, das Heteronormative, das eben Menschen als Entweder-Oder bezeichnen, einteilen und disziplinieren will. Und das Patriarchat ist übrigens auch extrem schädigend für Männer. Nicht umsonst sterben Männer im Durchschnitt sehr, sehr viel früher. Sie leben risikoreicher. Es ist Männlichkeit, wie sie das Patriarchat versteht, extrem gesundheitsschädlich. Also keine Verletzlichkeit zulassen, keine Bedürftigkeit, keine Trauer zulassen, sondern eben das alles in Aggression zu verwandeln, um in der Welt zu reagieren, gegen andere zu richten, das ist nicht gesund. Das macht krank, nicht nur die betroffenen Frauen, Kinder, Umfeld, sondern auch die Männer selbst. Jack Irwin hat dazu ganz tolle Dinge geschrieben, weil er seinen eigenen Vater beobachtet hat, wie der nie darüber gesprochen hat, was ihm wehtut, was er sich wünscht, was seine Schmerzen, seine Trauer ist. Und er starb dann an einem Herzinfarkt und hat sich vorher eben nicht geäußert und auch nicht behandeln lassen. Und wir wollen eine andere Männlichkeit, die eben nicht so giftig und schädlich ist, sondern eine positive.
Also sollte man nicht nur auf Frauenberatung, sondern auf jeden Fall auch auf Männerberatung setzen?
Das würde ich unterstreichen, unbedingt. Also wir arbeiten auch mit der Männerberatung immer wieder zusammen. Ich finde es extrem wichtig, eben an allen Menschen anzusetzen. Also Geschlechternormen schränken uns alle in gewisser Weise ein. Sie machen auch einiges möglich. Aber wenn sie als eben ausschließend oder das sollst du so machen, das darfst du nicht sein, nur so musst du sein. Das ist eben das, was nicht gesund ist und was auch nicht menschlich ist, weil Menschen sind vielfältig und lassen sich nicht in entweder oder einteilen. Ist ja auch lustig, dass man da immer Natur oder Biologie das benennt, wenn man es schon im Gesetz festschreiben muss, dass es zwei Geschlechter gibt. Naja, da scheint nicht sehr viel natürlich und biologisch vorgegeben zu sein, sonst müsste ich es gar nicht festhalten. Also tatsächlich, es gibt eine Vielfalt und die ist gut so.
Ich höre auch ganz oft, gerade von Männern, ja, Feminismus ist ja ein Frauenthema, warum soll ich mich damit beschäftigen? Und das war jetzt ganz spannend, eben zum Thema Männerberatung, dass sie da auch einen großen, großen Effekt drauf haben.
Also Feminismus ist definitiv nicht nur ein Frauenthema, ganz im Gegenteil. Und es gibt viele, viele Männer, die auch schon mitmachen. Nicht zuletzt bei uns in Form von Elternberatung, Paarberatung, Mental Load Beratung. Wie kann ich partnerschaftlich die Sorgearbeit aufteilen? Das ist ein großer Gewinn. Also fürsorgliche Männlichkeit, die tut auch gut. Die tut nicht nur den Männern selber gut, sondern eben der ganzen Gesellschaft. Da geht's lang, das ist wichtig. Es ist ein Desaster, dass derzeit nicht mal 1% aller Väter länger als 6 Monate in Kinderkarenz gehen, weil erst ab diesem Zeitpunkt, erst ab diesem Zeitraum wird sich überhaupt längerfristig was ändern. Wenn ich nur 1-2 Monate ins Gänsehäufel gehe mit dem Kind, wird sich dauerhaft nichts ändern. Aber ab 6 Monaten Verantwortungsübernahme, Kinderbetreuung, da ändert sich dann wirklich was in Richtung partnerschaftlicher Beziehung und auch Verbesserung der Beziehung zwischen Vater und Kind, logischerweise. Also gute Bindung von Anfang an ist auch ein wirklicher Schlüsselfaktor für gute Beziehungen und eine fürsorgliche Gesellschaft.
Wir hatten eben den Begriff Mental Load. Was ist das denn genau?
Also der wird verwendet für all das Managen, Organisieren, dran denken, was so rundum zu tun ist, sowohl in Arbeitsverhältnissen als auch im Privaten und in Beziehungsverhältnissen. Und der kürzeste Satz ist vielleicht, wenn eine für alle an alles denkt. Vom Kindergewand über die Impftermine bis zum Geburtstagsgeschenk für die Party zur Schwiegermutter, die auch betan werden will. Also die soll aufgeteilt werden, diese Last des organisierenden, koordinierenden Denkens. Auch das ist ein interessanter Punkt, wenn dann beide sich das teilen, auch dann sind die Beziehungen glücklicher, einfach weil auch jeder das Gefühl hat, er hat mehr Einfluss. Es ist ja auch nicht lustig, sich sozusagen dauernd befürsorgen und bemuttern zu lassen. Eine Zeit ist das vielleicht nett, aber eigentlich bin ich dann kein erwachsener, für mich selbstbestimmter, verantwortungsvoller Mensch mehr. Also diese Mutter-Sohn-Beziehungen im Erwachsenenalter zwischen Männern und Frauen, die halte ich für sehr ungünstig und das ist auch ganz, ganz häufig die Ausgangssituation, wenn Frauen zu uns kommen in die Beratungsstelle. Das Problem ist, er ist ja mein drittes Kind. Er ist so bedürftig, er sagt, warum hast du nicht mehr Zeit für mich? Warum bist du immer bei den Kindern? Und da rennt was grob falsch, weil es sind zwei erwachsene Menschen, die gemeinsam Kinder haben und gleich verantwortlich sind und einander unterstützen müssen.
Man merkt schon, da spielt unglaublich viel mit rein. Wir schweifen auch gerade ein bisschen ab. Mir fällt gerade auf, es wäre eigentlich super spannend, dazu noch eine Folge zu machen.
Gute Idee.
Sehr gerne. Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Gewalt in Österreich. Hast du da vielleicht eine Statistik für mich, gerade was häusliche Gewalt betrifft? Weil vielen ist das, glaube ich, nicht bewusst, wie präsent das eigentlich ist in Österreich.
Das ist tatsächlich so. Also jede Untersuchung, die gemacht wird, sagt es wieder. Circa ein Drittel aller Mädchen und Frauen ab dem 15. Lebensjahr erleben oder haben mindestens einmal Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner erlebt. Ein Drittel, das ist wirklich ein enormer, enormer Prozentsatz. Und da ist einfach ganz, ganz viel zu tun.
Wir haben jetzt wirklich viel gehört, vielleicht zu etwas Positiverem. Wie schaffst du es denn, damit umzugehen? Wie schaffst du es, empathisch und stark zu bleiben bei allem, was du tagtäglich mitbekommst?
Also das Tolle ist ja, dass man in meinem Job als Beraterin auch enorm viel mitkriegt, wie die Frauen wieder ihre Selbstbestimmtheit, ihre Handlungsfähigkeit für sich erobern. Es kann sein, dass die Frau, die letzte Woche zum Erstgespräch da war, in der nächsten Woche schon sehr viel stärker, gelassener, souveräner zu mir kommt. Und das ist eine riesige Freude, eben auch was mit bewirken zu dürfen. Diesen offenen Gesprächsraum zur Verfügung zu stellen, das ist das Wertvolle. Das braucht unsere Gesellschaft. Das gibt's offenbar viel zu selten und da ist alles möglich. Also die Frauen machen das selber, ja. Wir sind mehr Begleitende als Anleiterinnen, steht uns auch gar nicht zu, weil die Frau ist ja selbst die Expertin für ihre Situation. Aber es ist ganz wunderbar, eben diesen Aufbruch so oft mitzuerleben. Wie Frauen die Beratung positiv für sich nützen, sich stärken und ihr Leben wieder mehr nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen leben. Und was auch ganz, ganz erfreulich ist und Kraft gibt, sind eben politische Erfolge. Also zum Beispiel die Arbeit am Familienrecht, die meine Kolleginnen und ich aktiv betreiben, dass es jetzt eine Handreiche für Richter und Richterinnen gibt in Sorgerechts- und Kontaktrechtsverfahren, ist extrem wichtig. Da wird genau das benannt, was wir jetzt besprochen haben, wie die Dynamik von Gewalt sich ausdrücken kann, dass Kinder immer mit betroffen sind, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind von dieser Gewalt, aber allein das Erleben, Miterleben, ist auch eine Form der Gewalt, die Berücksichtigung finden muss im Familienrecht.
Also sagst du, es ist ein Zusammenspiel zwischen rechtlichen Sachen, also rechtlichen Themen und der Gesellschaft, dass man diese Gewalt bekämpfen kann, sage ich jetzt mal.
So ist es. Also es müssen immer alle Ebenen berücksichtigt werden. Die individuelle, ganz klar, die Entlastung und Stärkung der individuellen Frau, die zu uns kommt. Die gesellschaftliche Ebene, die kulturellen Bedingungen. Wie sprechen wir über Gewalt? Welche Werte verfolgen wir? Wir sind nicht wertneutral in der Frauenberatung, sondern wir haben Werte wie Selbstbestimmung, Menschenrechte, Demokratie im Hintergrund. Das ist uns wichtig. Und wie können wir tatsächlich das auch realisieren im Recht, in der Wirtschaft, in allen Strukturen, in allen Verbindungen? Individuell, gesellschaftlich, rechtlich und ökonomisch, all das gehört zusammen.
Und welche Botschaft gibst du Frauen mit, die von Gewalt betroffen sind und sich nicht sicher sind, ob das, was sie erleben, Gewalt ist und ob sie Hilfe suchen sollen?
Also je früher, desto besser Beratung holen, in unsere Beratungsstelle, in eine andere Frauenberatung kommen und sich einfach auf ein Gespräch einlassen. Gemeinsam zu sortieren, zu reflektieren, Das kann Erkenntnis bringen, Entlastung bringen, das kann Stärkung, Empowerment bringen. Und Sie sind nicht allein damit. Es ist eben kein individuelles Problem. Es betrifft sehr, sehr, sehr viele Frauen und Mädchen. Und wir von Frauenberatend Frauen sind für die da, ebenso wie alle Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Österreich.
Das wäre jetzt für mich ein schöner Abschluss. Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben? Etwas, was dir am Herzen liegt?
Was liegt mir am Herzen?
Vieles.
Schweigen schwächt und Reden stärkt. Das ist so ein Fazit, das wir in der Beratung aus vielen, vielen Gesprächen ziehen. Also bevor Sie schweigen, sprechen Sie es aus, schreiben Sie uns, kommen Sie zu uns. Wir sind da für Sie.
Super, vielen, vielen Dank für diese vielen Erkenntnisse. Also zusammenfassend, wir müssen auf allen Ebenen daran arbeiten. Lieber früher ansprechen als später, ganz wichtig.
Guter Plan, so machen wir das.
Wenn du auch aktiv werden möchtest, mach gerne mit bei Amnesty Netzwerk Frauenrechte. Das Netzwerk Frauenrechte ist eine Gruppe von ehrenamtlichen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich innerhalb von Amnesty International Österreich solidarisch gegen Menschenrechtsverletzungen an Mädchen und Frauen in aller Welt einsetzen. Für ein Leben in Freiheit, Würde und Sicherheit. Wir freuen uns, wenn auch du Teil des Netzwerks wirst. Alle Infos dazu findest du über amnesty.at/netzwerk-frauenrechte oder über den Link in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu Bettina Zehetners Seite sowie den Link zum Verein Frauen beraten Frauen. Vielen Dank, dass du dir unsere Folge zu diesem unglaublich wichtigen Thema angehört hast und ich hoffe, du konntest daraus genauso viel mitnehmen wie ich. Pass gut auf dich und deine Mitmenschen auf. Bis zum nächsten Mal.